Einsamkeit gehört zum Leben vieler Menschen. Wer einsam ist, hat oft das Gefühl, damit allein zu sein. Aber das stimmt nicht. Einsam kann jede und jeder mal sein. In der zweiten Folge unseres Podcasts Einsam und Jetzt stellen wir die Frage, ob uns digitale Kommunikation einsamer macht. Warum es in sozialen Netzwerken unter anderem darauf ankommt, wie wir uns verhalten und worauf wir achten sollten. Darum geht es in dieser Folge. Wie oft warst du heute schon online? Ein paar schnelle Infos ins Team, eine kurze Nachricht an Freundinnen, ein lustiger Clip in der Familiengruppe, ein paar Likes bei Instagram. Kommunikation passiert ständig. Per Text, Sprachnachricht, Videocall oder Kommentar. Nie war es leichter, in Kontakt zu bleiben. Doch gleichzeitig stellt sich immer öfter die Frage, wie nah ist diese Art von Kontakt eigentlich noch? Wir tippen, liken, swipen und schicken Emojis statt Worte. Aber was macht das mit unserer zwischenmenschlichen Nähe? Wie verändern Plattformen, Messenger und Videocalls nicht nur, wie wir reden, sondern auch, wie wir uns fühlen? Davon können zwei MusikerInnen berichten, die Social Media täglich nutzen.
Man verbringt viel zu viel Zeit auf Social Media, anstatt Freunden zu schreiben, wie es denen geht. Wie kann ich helfen? Familie anrufen. Ich weiß noch, wie meine Mama mir irgendwann gesagt hat, ey, wirklich rufst du mich eigentlich nie an? Eigentlich rufe ich dich immer an. Ein Anruf kostet gar nichts. Das ist 5 Minuten mal nicht auf TikTok und Instagram scrollen. Ich glaube, das kann jeder.
Was man da sieht und wie man sich fühlt, ist so ein krasser Unterschied. Das kann ja nur zur Einsamkeit führen.
Hier habt ihr gerade Nico Santos und Nina Chuba gehört. Im 1Live-YouTube-Format »Wir müssen über Einsamkeit reden« haben sie ihre Erfahrungen zum Thema Einsamkeit und soziale Medien geteilt. Es zeigt sich recht klar, ihr Blick auf soziale Netzwerke ist durchaus kritisch. Natürlich erlebt das jede und jeder anders. Generalisieren lässt sich die Auswirkung digitaler Medien und sozialer Netzwerke auf Einsamkeit nicht. Das heißt, digitale Räume verstärken nicht per se Einsamkeit. Sie sind aber durchaus auch nicht nur positiv zu bewerten. Wenn wir einen Blick in die Forschung werfen, wird deutlich, ganz generell fühlen sich Menschen heute einsamer als früher. Das belegen Zahlen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung von 2024. Demnach beschreibt sich gut jede dritte Person zwischen 18 und 53 Jahren zumindest als teilweise einsam. Tendenz steigend. Über Risikofaktoren und politische Folgen von Einsamkeit haben wir bereits in der letzten Folge dieses Podcasts gesprochen. Die Rolle von digitalen Medien und Social Media im Kontext Einsamkeit ist dabei durchaus ambivalent. Hannes Vincent Krause arbeitet zum Thema Wohlbefinden in der digitalen Welt und er erklärt, bis heute liegen keine verlässlichen wissenschaftlichen Befunde zum Thema Einsamkeit, Digitalisierung und Social Media vor. Der Mitarbeiter am Weizenbaum-Institut ordnet das Ganze so ein. Welchen Effekt soziale Medien auf uns haben, hängt damit zusammen, wie wir diese Netzwerke nutzen.
Wir können natürlich soziale Medien einfach nur als ein Medium nutzen, aus dem wir Informationen beziehen, uns einfach berieseln lassen an all den Informationen, die wir dort haben, einfach nur passiv konsumieren, was wir dort sehen. Das kann in manchen Fällen dazu führen, dass sich Einsamkeitsempfinden erhöht, weil wir zum Beispiel einfach pure Zeit sozialen Medien widmen, die wir sonst anderen sozialen Aktivitäten widmen könnten. Kann aber auch dazu führen, dass wir unzufrieden sind, weil wir andere Leute sehen, die ein vermeintlich tolles Leben führen. Neid kann eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite, und das ist der zweite Weg, und das steckt im Namen von sozialen Medien, sind es aber auch einfach soziale Medien. Das heißt, die ermöglichen es, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, Kontakte zu knüpfen, Netzwerke zu erweitern und das losgelöst von Orts- und Zeitlimitationen, die es uns sonst im Offline-Leben total schwer machen, Leute manchmal kennenzulernen, neue Perspektiven zu sehen und diese Möglichkeiten haben soziale Medien.
Worauf es also ankommt, ist zunächst einmal, ob wir soziale Medien aktiv oder passiv nutzen. Wenn ich nur durch meinen Feed scrolle, Fotos und Videos anschaue oder Nachrichten lese, ist das etwas anderes, als wenn ich selbst aktiv werde. Also auf Stories und Updates reagiere, mit anderen schreibe und eigene Inhalte teile. Das entfaltet eine andere Dynamik. Und genau dieser Unterschied kann beeinflussen, wie wir uns fühlen. Das zeigt auch eine Studie der Forschungsstelle der Europäischen Kommission von 2024. Wer soziale Medien intensiv und vor allem passiv nutzt, also mehr als 2 Stunden täglich, fühlt sich tendenziell einsamer. Menschen, die soziale Medien aber aktiv oder vor allem Messenger-Dienste verwenden, zeigen hingegen keinen Zusammenhang mit erhöhter Einsamkeit. Hannes Vincent Krause merkt dazu an, dass soziale Medien richtig eingesetzt sogar helfen können, um Einsamkeit zu überwinden. Ganz eindeutig ist das aber nicht. Der Bericht weist nämlich auch auf mögliche Wechselwirkungen hin. Hannes Vincent Krause erklärt das genauer.
Ist quasi so ein bisschen so eine Interaktion aus, was mache ich, was will ich dort eigentlich, mit welchem Ziel benutze ich das Ganze? Und auch eine ganz wichtige Rolle spielt, wie einsam bin ich eigentlich per se? Also es ist so ein bisschen ein zirkulärer Mechanismus. Leute, die einsam sind, nutzen soziale Medien anders als Leute, die weniger einsam sind. Und das hat wiederum Einfluss darauf, auf das Outcome, also wie einsam man sich dann nach so einer Nutzung fühlen kann.
Das heißt, wer sich ohnehin schon einsam fühlt, läuft eher Gefahr, in der digitalen Welt zu versinken. Denn dann ist das Risiko höher, dass sich Menschen in die Online-Welt zurückziehen und reale Kontakte meiden. Und noch ein Punkt ist entscheidend. Nicht nur wir bestimmen, wie wir soziale Medien nutzen, sondern auch ihr Design. Plattformen sind bewusst so gestaltet, dass sie uns möglichst lange fesseln. Das beeinflusst, ob wir passiv scrollen oder aktiv handeln. Wie soziale Medien uns mitunter manipulieren, das schauen wir uns jetzt an. Es gibt verschiedene Plattformstrategien, die NutzerInnen dazu bringen sollen, häufiger und länger im jeweiligen sozialen Netzwerk zu bleiben. Es geht darum, unsere Aufmerksamkeit möglichst lange zu binden. Deshalb werden die Inhalte, die wir zu sehen bekommen, stark an unseren Interessen ausgerichtet. Was das für Auswirkungen hat, ordnet Hannes Vincent Krause ein.
Im Kontext von Einsamkeit kann das bedeuten, ich sehe Content von Personen, also sozialen Content von Personen, die gleiche Interessen teilen, die sich im gleichen Kosmos wie ich bewegen, bietet damit eben Möglichkeiten, mich mit solchen Personen auch zu vernetzen, interessensbasiert zu vernetzen, was ein Benefit sein kann, wenn es um soziale Verbundenheit geht. Kann aber auch dazu führen, dass ich quasi Content sehe von Leuten, die ich potenziell wichtig finde, die ich interessant finde und gleichzeitig dazu führen, dass ich Content sehe, der extrem geschönt ist, Leute, die ein vermeintlich perfektes Leben führen, was dann soziale Vergleiche mit antriggern kann, dazu führt, dass ich unzufrieden bin mit meinem Leben.
Was hier beschrieben wird, nennt sich algorithmische Kuratierung. Das heißt, wir sehen Content, also Inhalte, der auf uns zugeschnitten ist. Das Risiko dabei, dieser Auswahlmechanismus bleibt undurchsichtig. Die Kriterien variieren von Plattform zu Plattform. Unser Verhalten spielt natürlich eine Rolle. Was wir liken, kommentieren oder teilen, signalisiert der Plattform, was uns wirklich interessiert und fesselt. Gleichzeitig werden aber auch vermehrt Beiträge ausgespielt, die emotionalisieren und polarisieren. Denn auch der Appell an unsere Emotionen bindet. Hinzu kommen technische Funktionen, beispielsweise das sogenannte Pull-to-Refresh. Gemeint ist damit das nach unten ziehen des Bildschirms, um neue Inhalte nachzuladen. Der Effekt? NutzerInnen bleiben lange am Smartphone und greifen immer wieder dazu, um zu aktualisieren. Unsere Neugier wird stets aufs Neue geweckt und befriedigt. Und da sind noch andere Features, die unsere Psyche im Kontext Einsamkeit beeinflussen.
Direkt sichtbare Features sind zum Beispiel soziale Features, sowas wie Kommentarfunktionen, die man sieht, die quasi die Handlungsmöglichkeit geben, miteinander in Kontakt zu treten und einen sozialen Diskurs anzufangen. Das Like-Symbol, was für uns soziale Anerkennung repräsentiert, also dass wir sehen, das wird von anderen Leuten gemocht oder nicht gemocht.
Ausbleibende oder zögerliche Kommentare sowie die Zahl der Likes oder FollowerInnen zeigen sofort, welche Personeninhalte und Beiträge sind beliebt. Das lädt immer und überall zum direkten Vergleich ein. Menschen beginnen sich zu messen. Weniger Aufmerksamkeit wird dann schnell gleichgesetzt mit weniger Anerkennung und Wertschätzung. Und das kann wiederum Unzufriedenheit, ein geringes Selbstwertgefühl und folglich Rückzug begünstigen. Besonders, wenn man sich oft mit idealisierten oder geschönten Inhalten anderer misst. Hannes Vincent Krause sieht deshalb nicht nur die Plattform in der Pflicht, sondern auch die Politik. Diese sollte eine kritische und bewusste Nutzung sozialer Medien fördern. Verbote wie das oft diskutierte Handyverbot an Schulen brächten wenig, meint der Wissenschaftler. Viel wichtiger sei es, dass wir früh lernen, Medien kompetent zu nutzen und ihre Funktionsweise und ihren Einfluss zu verstehen. Das gelte auch für die Plattformen. Sie sollten enger mit der Wissenschaft zusammenarbeiten und ihre Verantwortung ernst nehmen. Die Herausforderung hier liege allerdings darin, dass soziale Medien letztlich wirtschaftliche Unternehmen seien. Je mehr Zeit wir online verbringen, desto mehr profitieren sie. Aber auch NutzerInnen selbst können handeln.
Ich habe voll häufig das Gefühl, dass NutzerInnen das Gefühl haben, dass sie so Plattformen so ausgeliefert sind und eigentlich gar nicht viel machen können. Aber wir haben Autonomie und es geht darum, diese Autonomie auch irgendwie zu begreifen und zu nutzen. Und dazu gehört ein Wissen darüber, wie Plattformen funktionieren, was sie mit einem machen können, wo Risiken liegen und wo auch bestimmte Potenziale schlummern können.
Wenn wir über digitale Kommunikation sprechen, kommen wir an einem Thema mittlerweile nicht mehr vorbei. Künstlicher Intelligenz, kurz KI. Sie begegnet uns online inzwischen fast überall, auf den Plattformen, die wir nutzen, in Suchergebnissen oder als KundInnendienst in Online-Shops. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom greifen 67% der Deutschen ab 16 Jahren zumindest gelegentlich auf generative KI wie ChatGPT zurück. Das sind 27% mehr als im Vorjahr. In der Debatte über KI rückt ein Aspekt aktuell verstärkt in den Mittelpunkt: ihr Einsatz in sozialen Interaktionen. Deshalb schauen wir uns jetzt an, welche Potenziale und Gefahren KI im Einsamkeitsdiskurs mit sich bringt. Immer mehr Menschen nutzen KI nicht nur, um Informationen zu suchen oder sich etwas erklären zu lassen, sondern auch, um emotionalen und sozialen Rat zu finden. OpenAI, der Betreiber des KI-Chatbots ChatGPT, gab erst Ende Oktober bekannt, dass Hunderttausende Menschen dem Bot ihre psychischen Krisen anvertrauen, bis hin zu Suizidgedanken. Über mögliche Kontrollmechanismen und Sicherheitsverkehrungen wird deshalb aktuell viel diskutiert. Dass sich Menschen KI anvertrauen, betrachtet Hannes Vincent Krause dabei grundlegend erst einmal als Chance, auch um Einsamkeit zu begegnen.
Wir nehmen KI-Technologien sozial wahr. Menschen führen zum Teil wirklich sehr innige Kommunikation, tatsächlich Beziehungen mit solchen Technologien. Und ich weiß nicht, ich finde, das wirft erstmal so ein bisschen auch ganz philosophische Fragen auf. Was bestimmt eigentlich, was gute soziale Interaktion ist? Muss KI-Kommunikation zwangsläufig weniger gut sein als Face-to-Face-Interaktion? Wir wissen auf jeden Fall, dass Leute Gefühle von sozialer Zugehörigkeit, von Connectedness auch mit KI-Technologien empfinden können. Was ich erstmal auch als einen großen Benefit sehe und vielleicht auch eine Ressource, die wir nutzen können, um das große Problem von Einsamkeit vielleicht in den Griff zu bekommen, zumindest ein Stück weit.
Menschen verhalten sich in Gesprächen mit künstlicher Intelligenz ähnlich wie in echten sozialen Situationen. Der Vorteil der KI? Sie ist stets verfügbar und antwortet zuverlässig. Manche sprechen regelmäßig mit ihr. Andere entwickeln sogar freundschaftliche oder romantische Bindungen. Aber Hannes Vincent Krause betont klar, physische Interaktionen kann sie natürlich nicht ersetzen. Ein weiterer entscheidender Unterschied? KI widerspricht uns nicht. Sie vermeidet Konflikte und fordert uns sozial nicht heraus. Genau hier ist Vorsicht geboten. Denn KI ist darauf programmiert, uns eher zuzustimmen und unsere Aussagen zu bestätigen. Dieses Verhalten wird Psychofancy genannt. Auf Deutsch lässt sich das als Schmeichelei übersetzen. Wie soziale Medien, die uns möglichst lange fesseln wollen, zielt auch die KI darauf ab, das Gespräch mit uns am Leben zu halten. Durch Zustimmung, Bestätigung und immer neue Fragen und Aufforderungen am Ende eines Chats. Und trotz aller Berechenbarkeit, KI könnte helfen, uns wieder näher an echte soziale Beziehungen heranzubringen.
Also man muss jetzt nicht unbedingt probieren, mit einer KI eine soziale Beziehung zu führen, aber man kann es vielleicht auch als Coach nutzen, um es als Trainingstool zu nutzen. Wie kann ich soziale Kontakte knüpfen? Wie kann ich offline soziale Kontakte knüpfen? Was für Skills brauche ich? Wo mangelt es vielleicht? Was muss ich trainieren? Da kann KI ein Tipp und Ratgeber sein. Wir wissen mittlerweile, dass KI-Technologien auch als psychologische Ratgeber oder so Psychological Counseling gut übernehmen können. Das könnt ihr auch im sozialen Bereich tun.
Wir haben uns bis hierhin damit beschäftigt, wie sich soziale Medien, digitale Räume und neue Technologien wie KI auswirken, wenn sie rege genutzt werden. Aber was passiert eigentlich, wenn Menschen gar nicht zwangsläufig an der Digitalisierung teilhaben bzw. teilnehmen können? In einer Welt, in der fast alles online abläuft, Kommunikation, Bildung, Arbeit und Freizeit, bedeutet offline sein direkt mehr als nur eine Pause vom Bildschirm. Wer digitale Medien meidet oder keinen Zugang hat, verliert schnell den Anschluss an Informationen, Angebote und Gemeinschaft. Besonders ältere Menschen sind davon betroffen. Sie sollen jetzt im Fokus stehen. Während jüngere Generationen, die sogenannten Digital Natives, die mit dem Internet aufgewachsen sind, den Umgang mit Computern und Smartphones im Alltag, in der Schule und im Beruf erlernt haben, müssen Ältere dies oft spät und ohne Anleitung nachholen. Das führt häufig zu Unsicherheit oder Überforderung. Mit diesen Herausforderungen beschäftigt sich Cornelia Kricheldorf, emeritierte Professorin für soziale Gerontologie an der Katholischen Hochschule Freiburg. Seit Jahren beschäftigt sich die Beraterin, Coachin und Autorin damit, wie Menschen in einer digitalen Welt altern. Ihr Fazit: Wer sich bewusst gegen digitale Räume entscheidet, nimmt Konsequenzen in Kauf.
Ich höre oft, wir haben auch ein Recht auf analoges Altern und auf analoge Kommunikation oder analoge Möglichkeiten, bestimmte Dienstleistungen abzurufen. Ja, aber dieses Recht wird überholt von Digitalisierung als Megatrend. Wir haben auf ganz viele Entwicklungen, die mit diesem Megatrend Digitalisierung einhergehen, ganz wenig Einfluss. Und die Welt um uns herum wird einfach immer digitaler und wir altern in einer digitalen Welt. Von daher ist meine Einschätzung, es ist wichtig, Menschen deutlich zu machen, du kannst dich natürlich dagegen entscheiden, aber du bezahlst unter Umständen einen hohen Preis, auch im Alter.
Digitale Teilhabe ist entscheidend für gesellschaftliche Inklusion. Wichtig ist dabei zu verstehen, Unsicherheit im Umgang mit digitalen Medien ist kein persönliches Versagen. Sie hängt mit der eigenen Lebensgeschichte, Zugängen und Erfahrungen zusammen. Dass Menschen zum Beispiel unterschiedliche und auch ungleiche Möglichkeiten haben, digitale Technologien überhaupt zu nutzen, wird mit dem Fachbegriff Digital Divide beschrieben. Übersetzt bedeutet das so viel wie digitale Kluft. Diese Kluft hat zwei verschiedene Auslöser. Zum einen mangelnde technische Zugänge, zum anderen sozioökonomische Einflüsse. Der First Digital Divide bezieht sich auf den rein technischen Zugang. Wer hat Internet, Geräte und Infrastruktur und wer nicht? Der Second Digital Divide beschreibt individuelle Hintergründe wie Bildung, Einkommen und soziales Umfeld. Hier spielt auch das Alter eine Rolle. Ältere Menschen hatten, wie erwähnt, weniger Gelegenheit, digitale Kompetenzen zu entwickeln. Das zeigt sich auch am Nutzungsverhalten. Laut einer Studie der Universitäten Potsdam und München verbringen junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren täglich 200 Minuten online. In der Altersgruppe 65 bis 74 sind es nur 43 Minuten. Und auch Armut kann den Digital Divide verstärken. Menschen mit geringem Einkommen fehlt oft das Geld für moderne Geräte, schnelle Internetverbindungen oder kostenpflichtige digitale Angebote. Beides zusammen, Alter und finanzielle Einschränkungen, kann dazu führen, dass Menschen den digitalen Raum meiden oder ganz verlieren. Damit steigt das Risiko, von wichtigen gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen zu werden. Cornelia Kricheldorf betont deshalb, dass es ein Zusammenspiel von Online und Offline braucht, um Einsamkeit im Alter zu begegnen.
Meine Erfahrung ist allerdings, dass Menschen, die neu im digitalen Raum unterwegs sind, sich mit dem Internet und seinen Möglichkeiten dann zum ersten Mal so richtig anfreunden, zum Teil auch über Programme wie digitale Mittler oder wie Digitallotsen, die eben da die Unsicherheiten auch ein Stück weit abbauen, zeigt sich in Projekten, dass manchmal über diesen digitalen Raum, in dem dann erste Kontakte digital geknüpft werden, der Wunsch entsteht, sich dann auch zu treffen. Das heißt, es gibt in Erfahrungen aus Projekten, wo dieses digitale Kennenlernen, die digitale Kontaktaufnahme dann zu Realkontakten führt und damit das soziale Netz eher noch erweitert und stabilisiert. Das Digitale allein ist kein Allheilmittel. Es muss begleitet werden und dann kann das Digitale durchaus ein adäquates und erprobtes Mittel sein, um ältere Menschen, alte Menschen aus ihrer Einsamkeit ein Stück herauszuholen.
Die angesprochenen digitalen Lotsen oder Mittler können vor Ort auch anders heißen. Es sind Menschen oder Projekte, die bei praktischen Fragen zur Internetnutzung helfen oder auch Fortbildung für SeniorInnen anbieten. Eine Übersicht zu verschiedenen Angeboten ist zum Beispiel auf der Website von Digitalkompass zu finden. Hier können sich Interessierte einfach unter dem Menüpunkt Standorte informieren. Digitale Angebote wie Online-Beratung oder virtuelle Treffpunkte bieten laut Cornelia Kricheldorf eine echte Chance für ältere Menschen. Sie können Austausch, Unterstützung und Gemeinschaft fördern, selbst wenn persönliche Treffen schwierig sind.
Gerade auch zum Thema Pflege, Pflegebedarf finden sich im Netz ganz viele Anbieter. Zunächst mal Plattformen, aber dann auch Angebote, in denen online beraten wird. Das ist für manche Ältere noch sehr fremd, aber ich denke, das ist ein Zukunftsthema. Und es wird tatsächlich für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, in der Beratungsstelle Hilfe zu suchen, weil sie zum Beispiel mobilitätseingeschränkt sind, weil sie im ländlichen Raum leben, wo die Wege weit sind, ein Mittel sein und eine Möglichkeit sein.
Auch die Politik stellt sich der Herausforderung Alter und Digitalisierung. Der Digitalpakt Alter soll älteren Menschen mehr gesellschaftliche Teilhabe und Engagement in der digitalen Welt ermöglichen. Initiiert haben ihn die Bundesarbeitsgemeinschaft der SeniorInnenorganisationen und das Bundesfamilienministerium. Ziel ist es, digitale Technologien zugänglicher zu machen und den Nutzen digitaler Geräte aufzuzeigen. Zum Beispiel bei den Themen Wohnen, Gesundheit oder Mobilität. Außerdem werden Kommunen ausgezeichnet, die altersgerechte digitale Angebote schaffen. So will man mehr Zugehörigkeit fördern und Einsamkeit entgegenwirken. Cornelia Kricheldorf betont, wie wichtig dabei auch praktische Quartiersarbeit ist. Um Menschen zu erreichen, die sich stark zurückgezogen haben, öffnet der Haustürbesuch oft sprichwörtlich Türen. Auch Quartiersprojekte, die Nachbarschaften beleben, können Einsamkeit verringern. Wo Menschen verschiedener Generationen Treffpunkte und gemeinsame Räume nutzen, entstehen erst Kontakt und dann Gemeinschaft. Ihr Appell?
Politik und Zivilgesellschaft muss stärker realisieren, dass Einsamkeit ein Thema ist, ein wachsendes Thema ist für alle Generationen und dass wir Strukturen brauchen, in denen diese Begegnung im Alltag mehr Raum hat. Das sind bauliche Strukturen, das sind organisationale Strukturen, das sind personelle Strukturen. Wir brauchen in den Quartieren Menschen, die sich darum kümmern, im Sinne von Quartierskoordinatoren, Quartiersmanagern, Quartiersarbeitern, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen und dieses Gefühl von ich bin allein, dieses Gefühl von Einsamkeit damit auch ein Stück weit abbauen.
Um Einsamkeit wirksam zu begegnen, braucht es reale Begegnungen vor Ort, im Stadtteil, in der Nachbarschaft, im eigenen Wohnhaus. Dass digitale Räume dabei eine Brücke schlagen können, wurde bereits mehrfach deutlich. Wie das konkret aussehen kann, zeigt jetzt ein Beispiel, das deutschlandweit einen Nerv getroffen hat. Es erzählt von lebendigen Nachbarschaften, die online entstehen und offline wirken. Nathalie Rajewitsch arbeitet für die Nebenan.de-Stiftung. Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in Berlin setzt sich dafür ein, nachbarschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. So vergibt die Stiftung unter anderem den Deutschen Nachbarschaftspreis. Mit dem Preis werden Projekte ausgezeichnet, die Menschen zusammenbringen. Sie erklärt, welches Potenzial in Nachbarschaften steckt.
Nachbarschaften sind so die kleinste Zelle von Gesellschaft. Also in Nachbarschaft findet alles statt, so im besten Fall oder auch so, wie wir es auch kennen und uns wünschen. Ich kann mich dort erleben in Auseinandersetzung mit anderen. Es darf ja auch sein, wir vergessen das auch oft, dass Auseinandersetzungen ja auch gut und wichtig sind. Und ich kann mich da als selbstwirksam erfahren. Und ich kann aber auch erfahren, dass mir Hilfe zuteil wird, wenn ich Hilfe suche. Und das kann sein, ich möchte eine Tasse Mehl oder kann jemand meine Blumen gießen? Also ich erfahre mich in Bezug zu anderen. Und aus dem Grund sind Nachbarschaften ein Raum, der oft unterschätzt wird für die Lösung von so globalen Fragen, ne? Wie es halt jetzt auch ist, wenn wir sagen, Einsamkeit ist ein immens großes Risiko für unsere Gesellschaft.
Die Nebenan.de-Stiftung ist die Tochter der Online-Plattform Nebenan.de. Diese vernetzt Nachbarschaften im digitalen Raum und schafft so die Grundlage für Begegnungen vor Ort. Unter anderem in ländlichen Gegenden zeigt das Netzwerk seine Stärke. Gemeinsam mit der Diakonie Deutschland entstand 2020 die Initiative Dörfer der Zukunft. In 5 ländlichen Regionen Deutschlands wurden neue Nachbarschaftsnetzwerke ins Leben gerufen. Eine begleitende Kampagne zieht Bilanz. Die Zusammenarbeit fördere die lokale Vernetzung, erleichtere die Kommunikation zwischen Anwohnenden und Institutionen und beschleunige den Austausch. Es heißt, das Gemeinschaftsgefühl vor Ort wachse, weil Menschen unkompliziert ins Gespräch kommen. Warum Plattformen wie nebenan.de eine Chance bieten, Offline-Begegnungen zu stärken, erklärt Nathalie Rajewitsch genauer. Digitale Tools senken zunächst einmal die Hemmschwellen.
Und das macht dann den Unterschied, ne? Dass ich mich im digitalen Raum dann eben auch so verhalten würde, wie wenn ich jetzt klopfe. Was sich halt inzwischen, das muss ich ja auch sagen, total intrusiv anfühlt, wenn bei mir gerade jemand klingelt, da habe ich vor 15 Jahren auch noch anders reagiert und habe jetzt schon das Gefühl, um Himmels Willen, wer will was von mir? Aber digital geht es, also lasst es uns digital machen und vielleicht schaffen wir es ja dann auch wieder im Analogen.
Menschen, die schüchtern sind oder neu in der Gegend, können online niedrigschwellig Kontakt knüpfen. Das gilt auch für Ältere, die sich unsicher fühlen oder weniger mobil sind. So wächst Vertrauen, bevor es zu einem persönlichen Treffen kommt. Der digitale Raum erleichtert erste Begegnungen. Davon profitieren auch jene, die aus gesundheitlichen oder zeitlichen Gründen selten das Haus verlassen. Aus ihrer konkreten Arbeit ist Nathalie Rajewitsch ein Projekt gegen Vereinsamung besonders in Erinnerung geblieben.
In diesem Jahr hatten wir einige Projekte aus dem intergenerationalen Bereich, also Projekte, wo sich jüngere Menschen auch für SeniorInnen einsetzen oder auch für hochaltrige Menschen in Pflegeeinrichtungen. Und das eine Projekt war ein Café, das zweimal die Woche öffnet in einer Pflegeeinrichtung, was es früher auch schon mal gab und was dann eben nicht mehr betrieben werden konnte. Und dort finden dann sonntags und montags Kaffeerunden statt, wo man eben von außen dazukommen kann, aber eben auch wo BewohnerInnen dabei sitzen können, ohne selbst was trinken zu müssen, aber einfach wo sie mehr das Gefühl haben, wieder Teil des gesellschaftlichen Lebens zu sein, was Neues mitzubekommen. Und das hat mich sehr berührt tatsächlich als eines der Projekte.
Um wirklich produktiv und konstruktiv mit Einsamkeit umzugehen, ist für sie eine Sache zentral. Digitale und analoge Welt dürfen in der Debatte nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Also für mich ist die Empfehlung, oder ich würde mir wünschen, dass wir digital und analog als unterschiedliche Qualitäten von Leben verstehen und nicht als Gegensätze. Und dass ein digitaler Raum genauso ist in der Nachbarschaft wie ein Dorfgemeinschaftshaus, wie ein Schwimmbad, wie eine Bibliothek. Und dass wir diesen digitalen Raum dann gemeinsam im besten Sinne für alle niedrigschwellig und sicher gestalten.
So könne letztlich auch das demokratische Potenzial in digitalen Räumen erwachsen, meint Nathalie Rajewitsch.
Ja, digitale Räume sind dann eine Chance auch für Demokratie und Gemeinschaft, wenn wir sie halt als demokratische Orte auch gestalten und erleben. Wir haben das in der Hand und wir können da die Chance ergreifen, digitale Räume so zu gestalten, wie wir es möchten, nämlich dass sie Begegnung ermöglichen und dass sie Gemeinschaft fördern. Und da sind wir aber alle angehalten, aktiv zu werden und uns da auch zu beteiligen.
Echte Nähe entwickelt sich, wenn sich Menschen einander emotional öffnen, Vertrauen aufbauen, gemeinsam Erfahrungen teilen und einander wertschätzen. Das ist ein dynamischer Prozess und kein einmaliger Moment und kann sowohl offline als auch online angestoßen werden. Wie Beraterin und Coachin Cornelia Kricheldorf betont, entwickelt sich Nähe sehr individuell und einzigartig in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Also die Frage der Qualität von sozialen Beziehungen, die würde ich nicht von analog oder digital abhängig machen. Es hat viel eher mit der grundsätzlichen Bereitschaft und Einstellung der Menschen zu tun, ob ich beispielsweise in einem Videochat durchaus das Gegenüber auch sehr nah wahrnehme oder eher distanziert. Es ist so, dass wir, glaube ich, insgesamt nicht sagen können, bei älteren Menschen ist es so und bei jüngeren ist es ganz anders. Es hat immer auch mit der persönlichen Geschichte, mit der persönlichen Einschätzung, mit den biografischen Prägungen zu tun, inwieweit tatsächlich auch digitale Formen der Kommunikation Menschen als echte Kommunikation empfinden können, die auch ihre Bedürfnisse nach Sozialkontakten entsprechend befriedigen.
Fest steht, digitale Räume bieten vielfältige Möglichkeiten, Interaktion zu fördern. Vorausgesetzt, sie werden sicher und inklusiv gestaltet. Denn nur wer sich geschützt und wertgeschätzt fühlt, öffnet sich wirklich. Sicherheit bewahrt vor Verletzungen und vor Missbrauch. Inklusion verhindert Ausgrenzung. So kann digitale Interaktion zu einem Schlüssel für Vertrauen, Nähe und Begegnung werden. Das unterstreicht abschließend auch noch einmal Hannes-Vincent Krause.
Online-Spaces müssen safe sein, safe spaces, in dem gerne kontroverser Diskurs geführt werden kann, aber in einem gesitteten Maße sicher für die Beteiligten und gleichzeitig Online-Räume, die es ermöglichen, dass man miteinander in Kontakt kommt und sich nicht nur innerhalb seines eigenen Kosmoses und seiner eigenen Bubble bewegt. Und das ist natürlich was ganz, ganz Grundsätzliches, um den demokratischen Diskurs zu fördern, dass wir uns nicht voneinander abschotten, sondern dass wir immer noch ein Bewusstsein für andere Realitäten, für andere soziale Realitäten auch mitbringen.
Am Ende lässt sich also festhalten, die Frage, wie soziale Medien das Gefühl von Einsamkeit beeinflussen, lässt sich nicht einfach beantworten. Sie ist individuell verschieden und hängt von der persönlichen Nutzung digitaler Räume ab. Soziale Medien können Einsamkeit verstärken, etwa durch ständiges Vergleichen, übermäßige Online-Zeit, Passivität und die Konfrontation mit Mobbing oder Hasskommentaren. All das kann Isolation und Frustration begünstigen. Gleichzeitig bieten digitale Medien aber auch Chancen, um Einsamkeit zu lindern. Menschen verbinden sich, teilen ihre Themen und Interessen und wachsen zu Gemeinschaften, die im analogen Alltag oft unerreichbar bleiben. Genau das kann auf die demokratische Teilhabe einzahlen, wie die Bertelsmann-Stiftung in einem begleitenden Statement zur Studie »Jung, einsam und engagiert« erklärt. Werden sogenannte dritte Orte wie offene kostenlose Begegnungsräume in Form von Jugendzentren, Stadtteilcafés oder digitale Orte gefördert, kann das soziale Bindung und Interaktion fördern. Daraus folgt, ob analog oder digital, Begegnung, Gemeinschaft und Beteiligung weisen Wege aus der Einsamkeit. Positive Gemeinschaftserfahrungen wirken sich auf die politische Teilhabe aus. Denn wer Verbundenheit empfindet, erlebt sich als Teil dieser Gesellschaft und ist eher bereit, diese mitzugestalten. Im Kontext Digitalisierung ist eins wichtig: Wirkweise und Risiken müssen verstanden werden, damit Menschen nicht in Plattformlogiken versinken. Hier steht auch die Politik in der Pflicht. Es gilt, Medienkompetenz zu stärken, Inklusion zu fördern und soziale Angebote zu machen. Online wie offline. Das war die zweite Folge von Einsam und Jetzt, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Dieses Format entwickelte sich aus dem Fachforum Landwärts zur politischen Bildung in ländlichen Räumen. In der nächsten Folge sprechen wir über Einsamkeit und Zugehörigkeit. Wie stark erleben beispielsweise Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Menschen mit Behinderung Einsamkeit? Und was kann dagegen helfen? Darüber wollen wir sprechen, mit Betroffenen und Expertinnen.